Johann Gottfried Herder, der Wegbereiter der deutschen Klassik und Freund des jungen Goethe, hat seit 1770 die nationalen Kulturen Osteuropas gewaltig aufgewertet, indem er den Begriff Kultur neu definiert hat und Sprache und Volksdichtung als ursprünglichste Äußerungen der Individualkultur eines Volkes ansah. Individualkultur war auch seine Wortprägung. Und jedes Volk sei zu kulturellen Höchstleistungen befähigt, sagte er. Diese Höchstleistungen müssten freilich seinen Gefühlskräften, nicht dem Verstand entspringen. Besonders die Polen, Tschechen und Ungarn, die ja Ende des 18. Jahrhunderts Untertanen fremder Dynastien waren oder gerade wurden, zogen als erste auch politische Folgerungen aus dem herderschen Denken. Herder selbst glaubte ja, seine Ideen führten zur Stärkung der einen Humanität in der Welt und der einen Menschheitskultur, wovon die Individualkulturen nur Entfaltungen seien. Nie hätte er gedacht, dass die Völker von nun an über die nationale Unabhängigkeit hinaus den Weg der nationalen und sogar nationalistischen Gegnerschaft gehen würden. Das Jahr 1848 aber wurde nicht nur zum Jahr der demokratischen Erhebung in Europa, sondern leitete auch das fatale Zeitalter des Nationalismus ein. Herder hatte alles so gut gemeint. Wie er über das böhmische Problem dachte, geht aus dem 57. seiner Briefe zur Beförderung der Humanität hervor, worin er auf das traurige Schicksal der böhmischen Brüder von Jung Bunzlau und deren große Verdienste um eine böhmische Nationalreform einging. Herder schreibt da unter anderem: Es ist kaum zu bezweifeln, dass, wenn man sich vom 14. Jahrhundert an diese Tätigkeit der böhmischen Brüder nur einigermaßen unterstützt denkt, Böhmen, Mähren, ja überhaupt die slawischen Länder an der Ostseite Deutschlands ein Volk geworden wären, das seinen Nachbarn anderen Nutzen gebracht hätte, als den es jetzt seinen Oberherrn zu bringen vermag. Nicht nur die deutsche Klassik, sondern fast noch mehr die romantischen Dichter Deutschlands hielten Herders Thesen hoch und beherzigten sie. Sie studierten aufmerksam die anderen europäischen Literaturen und haben damit auch die eigene Literatur nachhaltig bereichert. Man denke auch an die vielfach bekundeten Sympathien für die unterdrückten Polen, Griechen, Ungarn und andere. Stand man doch selbst bald vor der großen Aufgabe, das napoleonische Joch abzuschütteln. Eben vor diesem Napoleon flüchteten deutsche Intellektuelle und Schriftsteller in der Zeit der deutschen Ohnmacht mit Vorliebe in das habsburgische Böhmen. Die Tschechen verhielten sich im frühen 19. Jahrhundert ja noch angepasst und man verstand sich allgemein noch als Teil Deutschlands. So reiste im Juli 1811 auch der namhafte Dichter Clemens Brentano dorthin, um bis zum Friedensjahr 1815 Land und Leute in Böhmen zu studieren und sich dichterischer Produktion hinzugeben. Es waren die Jahre der größten Machtentfaltung Napoleons in Deutschland, Jahre der fremden Bespitzelung und Zensur, aber auch der ersten Regungen von Widerstand und Neubesinnung, vor allem in Preußen. Napoleons unglücklicher Russlandfeldzug sowie die Schlachten von Leipzig und Waterloo führten schließlich zur Befreiung Deutschlands und Europas. In dieser Zeit also, vertiefte sich Brentano in die böhmische Geschichte, den Tschechen gleichermaßen gewogen wie den Deutschen. In und nahe der Hauptstadt Prag schrieb er damals jenes opernhafte Drama, das sich mit der böhmischen Urgeschichte befasst. Über diese echt romantische Dichtung von Brentano, die Gründung Prags betitelt, will ich Ihnen heute nur das Notwendigste sagen. Denn das Thema Brentano in Böhmen wäre aus mancherlei Gründen allein schon abendfüllend. Im Mittelpunkt des Brentano-Dramas Die Gründung Prags steht Libussa, die sagenhafte Herzogin des 8. Jahrhunderts, die den Befehl zur Gründung der Moldau-Stadt gegeben haben soll. Sowohl für das Verständnis des Brentano-Stücks von 1814-15 wie auch für die Libussa von Franz Grillparzer, welcher der Hauptteil meines Vortrags natürlich gilt, die dieser 1822 begann, aber erst 1848 zu Ende führte, ist es nun wichtig zu erfahren, aus welchen Hauptquellen beide Dichter ihren Stoff schöpften. Ich nenne namentlich drei Quellen. Erstens die lateinische Chronik des Prager Domdechanten Kosmas, des ältesten böhmischen Geschichtsschreibers überhaupt, bereits erste Hälfte des 12. Jahrhunderts. Also Kosmas ist der älteste. Von ihm eigentlich abgeschrieben und ihn erweitert haben dann die nächsten. Nämlich zweitens die tschechisch geschriebene böhmische Chronik des Propstes Wenceslaus Hayek von Libocan, von der es schon 55 Jahre später eine deutsche Übersetzung gibt. Beide Bücher erschienen im 16. Jahrhundert. Drittens dann die Volksmärchen der Deutschen von Johann August Musäus, der von 1735 bis 87 gelebt hat. Bei Grillparzer käme dann noch etwas Viertes dazu, ein Buch von 1793, die Töchter Crocs benannt. Croc, das ist der Vater von Libussa, mit dem Untertitel Böheims Fürstinnen im 8. Jahrhundert. Daneben gab es seit der Barockzeit bis zu Brentano bereits ein halbes Dutzend dramatische und ebenso viel epische Bearbeitungen des Libussa-Stoffes. Bemerkenswert scheint mir, dass diese poetischen Werke eines urtümlich tschechischen Stoffes fast alle in deutscher Sprache geschrieben waren. So vorherrschend war in Böhmen bereits die deutsche Sprache und Literatur. Ich möchte Ihnen nun die Überlieferung aus den zuerst genannten drei Quellen zusammenfassen. Vater Croc oder Crocus latinisiert ist unter seinen in das unbewohnte Böhmenland eingewanderten Tschechen eine Art Gaurichter, der als Weisester dieses Standes bald auch in den anderen Bezirken zur Macht gelangt. Vom Wyschegrad, der in späteren Bearbeitungen so märchenhaft ausgemalt wird, ist in der ältesten Quelle noch nicht einmal die Rede. Crocus herrscht vielmehr in der Burg Krakau, die nicht lokalisiert werden kann, aber doch in der Nähe der Moldau liegt. Seine Nachfolgerin ist seine jüngste Tochter von seinen drei Töchtern, nämlich Libussa. Diese lässt ihre zwei Schwestern Tetka und Kascha mitregieren, jene als Priesterin, die das Volk im heidnischen Aberglauben unterwiesen hat, diese als Zauberin und Heilerin. Libussa baut nicht weit von der väterlichen Burg eine später nach ihr benannte Feste, Liboschin, und auch die Schwestern erbauen eigene Burgen. Später bauen tschechische Frauen die Burg Dievin, ein Name, der von Divka, das Mädchen, abgeleitet ist, worauf man später den Frauenprotest, der in späteren Bearbeitungen hinzugekommen ist, und einen neu erfundenen Mädchenkrieg bezogen hat. Dieser Mädchenkrieg ist ein regelrechter Krieg zwischen den jungen Frauen und den Männern. Zu diesem Krieg kam es angeblich, weil die Tschechen den weiblichen Richterspruch Libussas missachtet hatten und von ihr die Berufung eines Prinzgemahls und Regenten forderten. Kosmas erzählt nun, Libussa habe sich gefügt und den Primislaus berufen, einen Ackerbauern. Primislaus ist niemand anderer als der Ahne der Przemysliden. Und sie habe auch die Gründung der Stadt Prag unter seiner Leitung veranlasst. Die Erwählung des Primislaus vollzog sich so. Männer folgten dem freigelassenen weißen Ross der Fürstin. Das Ross hielt nach längerem Lauf vor einem mit zwei Ochsen ackernden Bauern und verneigte sich vor ihm. Der Erwählte gehorchte den Gesandten und steckte die Haselnute, mit der er sein davon trabendes Ochsenpaar antrieb, in die Erde. Und da sollen drei Zweiglein dem Stecken entsprossen sein, zwei davon verdorrten, was man später vielfach symbolisch ausgewertet hat, nur erst der dritte Zweig trug Früchte, also Nüsse. Primislaus ritt darauf auf dem weißen Ross zur Burg. Kosmas erzählt noch ganz nüchtern, ohne ausschmückende Fabelei. Von den Personen und Ortsnamen, die da vorkommen, deutet er nur zwei, nämlich Praha bzw. Brach bedeutet Schwelle. Und der Berg Petrin, der heutige Lorenziberg, bedeutet Felsenhügel. Hayek erst baut die dürre Geschichte zum unerschöpflichen Quell tschechischer Urgeschichte aus. Krok wird jetzt zum Sohn und Nachfolger des Urahnen Tschech, der 670 stirbt. Die erste Gattin Herzog Kroks ist Borzena, eine Zauberin. Die zweite ist Niva, eine Nymphe. Kroks Nachfolgerin Libussa habe ein mildes Regiment geführt. Ihre Richtersprüche aber hätten Unzufriedenheit bei den Männern hervorgerufen. Sie habe daraufhin der Wahl eines männlichen Oberhaupts zugestimmt. Obwohl auch adelige Bewerber um Libussas Hand anhielten, habe sie doch Primislaus, den Ackerbauern, zum Gemahl erhoben. Er habe regiert, sie habe viele Burgen gegründet. Ausführlich wird erzählt, wie Primislaus nun auf dem Vyšehrad, was nun die Hauptburg Libussas ist, feierlich empfangen und als Herrscher begrüßt wurde. Hier soll er die geheimnisvollen Worte über die gestörte Fortdauer des böhmischen Staates gesprochen haben. Nun, der Hayek, der lebte ja im frühen 16. Jahrhundert und vielleicht hat er in diese Prophezeiung etwas hineingebracht, was er erlebt hat, nämlich, dass im Jahre 1526 nach der Schlacht bei Mohacs Böhmen unter die Herrschaft der Habsburger geriet. Also, da gibt es eine Prophezeiung über die gestörte Fortdauer des böhmischen Staates. Auf einem Felsen habe sie ihm nach einem Jahr dem Knaben Nesamichl geboren. Nach der erfolgten Stadtgründung starb Libussa, und zwar lange vor ihrem Gatten. Mit ihren letzten Worten habe sie noch dem Land den Segen seines Erzreichtums prophezeit. Nun, aus dieser Rohmasse des Mythos konnte ein dramatischer Dichter sehr vielerlei machen und gestalten. Die Bearbeitungen des Libussa-Stoffs durch Clemens Brentano und 30 Jahre später durch Franz Grillparzer belegen das eindrücklich. Wir sind sehr unterschiedlich. Brentano arbeitete ganz aus Stimmung und Gefühl. Er sagt selbst, die vor ihm in freudigem Frühlingsscheine schimmernde Stadt habe in ihm den lebhaften Wunsch erweckt, sie in einem romantischen Drama zu feiern. Vor allem nachts ergab er sich durch die stillen Straßen der weiten Stadt Prag wandelnd, dem Rauschen der ernsten Moldau unter dem Sternenhimmel. Das ist ein echt romantischer Satz. Seine dramatische Dichtung, die Gründung Prags, übertrifft mit ihren circa 9800 gereimten Versen, alles gereimte Verse, die doppelte Länge von Goethes Faust I. Können Sie eine Vorstellung haben, was das für ein Mammutwerk ist? Grillparzer brachte es nur auf 2512 Verse. Den Gedankengang des Werkes bei Brentano kann ich nur chaotisch nennen. Der Mensch lebt hier in vielfältiger Symbiose mit Flora und Fauna, mit Himmel, Erde und Jahreszeiten. Wie in Homers Epen verkehren Gottheiten und Dämonen mit dem Menschen. Die Sprache ist klangvoll melodisch und oft berauschend schön. Man kann sagen, die berauschende Schönheit der Stadt hat den Dichter zu seinem berauschend schönen Werk angeregt. So viel zu Brentano. Ganz anders war die Intention Grillparzers zu seiner Libussa. Sein Werk entstand aus des Dichters verzweifeltem, letztlich vergeblichen Ringen um ein innerlich freies, nach außen lebenskräftiges Österreich und Deutschland, um die Versöhnung von idealem Menschenbild und politischer Realität. Erst in zweiter Linie geht es Grillparzer um den Konflikt Mann-Frau, wobei seine Sympathie eher bei der Frau liegt, genauso übrigens wie in der Jüdin von Toledo, der Sappho, der Medea in der Trilogie Das Goldene Vlies oder bei der Hero in Des Meeres und der Liebe Wellen. Das sind lauter starke Frauenpersönlichkeiten, die stark abschattiert sind von den schwachen Männern. Bevor wir uns dem Antagonismus des Dramas Libussa zuwenden, müssen wir uns die zerrissene, tragische Persönlichkeit dieses größten österreichischen Dichters vor Augen führen. Die widersprüchlichen, pessimistischen und ruhelosen Züge seines Wesens erklären sich zum Teil aus den unglücklichen Umständen seines Lebens. Auf jeden Fall verdient dieses selbst von Goethe anerkannte Dichtertalent unsere Sympathie und nicht zuletzt unser Mitgefühl. Grillparzer wurde 1791 im Todesjahr Mozarts geboren. Joseph II., der bürgerfreundliche Kaiser und Förderer Mozarts, war kurz vorher gestorben. Und der schreckliche Höhepunkt der Französischen Revolution stand noch kurz bevor. So liegt Grillparzers Geburtsdatum zufällig zwischen den zwei Widersprüchen, die den Charakter des Mannes zutiefst prägten, nämlich die menschenfreundliche Wohltat der Aufklärung auf der einen Seite und die Angst vor allen revolutionären Veränderungen. Sowohl der Vater wie die mütterlichen Ahnen waren Juristen in der in der Hauptstadt Wien. Auch Franz Grillparzer schickte sich, wenngleich widerwillig, in eine juristische Beamtenlaufbahn, die er auch bis ins Pensionsalter durchstand. Ein Zeitgenosse urteilt über seinen Vater wörtlich: Sein Vater war ein streng rechtlicher, in sich gekehrter Mann, sein äußeres Benehmen hatte etwas Kaltes und Schroffes. Mit der Thronbesteigung Kaiser Franz des Ersten, als österreichischer Kaiser nämlich, im Jahre 1804, änderte sich das politische Klima in Österreich leider zum Schlechteren. 1821 zum Beispiel formulierte dieser Kaiser, was für Untertanen er sich wünschte: Ich brauche keine Gelehrten, sondern brave, rechtschaffene Bürger. Dementsprechend vermisste der Student Grillparzer bei seinen Uniprofessoren die akademische Freiheit und fand zu viel Pedanterie vor. Das waren nicht sehr verheißungsvolle Grundlagen für eine freie Entfaltung eines jungen Talents. Seine ersten dichterischen Versuche quittierte der Vater stets mit der Phrase: Du wirst noch auf dem Mist krepieren. In sein Tagebuch schrieb der 18-Jährige, der bereits 1809 nach der Belagerung Wiens, die dann abgewendet wurde von den Österreichern gewonnene Schlacht bei Aspern, also 1809 bereits seinen Franzosenhass hinter sich gelassen hatte. Obwohl die übrige Jugend ja feurig antifranzösisch agierte. In sein Tagebuch schrieb der 18-Jährige, der bereits diesen Franzosenhass also hinter sich gelassen hatte: Fliehen will ich dieses Land der Erbärmlichkeit, des Despotismus und seines Begleiters, der dummen Stumpfheit. Natur, warum ließest du mich gerade in diesem Lande geboren werden? Und insgeheim beneidete er die politisch fortschrittlicheren Franzosen. Es lag aber auch noch eine andere Hypothek auf Grillparzers Existenz. Im Jahre seines ersten Bühnenerfolgs, der Ahnfrau 1817, ertränkte sich sein 17-jähriger Bruder Adolf, der jüngste Bruder, in der Donau. Auf einem zurückgelassenen Zettel vermerkte er, er habe Angst, ein schlechter Mensch zu werden. 2 Jahre später findet Franz seine Mutter erhängt, als er ihr Zimmer betreten will. Kein Wunder, dass Franz daraufhin selbst in eine tiefe Depression verfällt. Ich kann nun und will nicht das lange schriftstellerische Leben Grillparzers, er wurde 81 Jahre alt, Revue passieren lassen. Sie haben mir die notwendigsten Daten auf dem blauen Papier. Es geht mir eher darum, Grillparzers traumatisches Verhältnis zum Schicksal, seine Haltung zum Habsburgerstaat, zu Demokratie und Menschenrechten sowie sein Dilemma in der Nationalitätenfrage zu beleuchten. Schon zu seinen Lebzeiten hat man dem Dichter vorgeworfen, und auch ihm selbst war dies bewusst, dass seine Figuren vielfach Abbilder seiner eigenen Individualität seien. Zögerlich, allzu bedenklich, mutlos und skrupulös. Dass sie also zu wenig Willensstärke, zu wenig Tatkraft mit aufbrachten und so dem Schicksal zu viel Raum ließen. Besonders Grillparzers Ahnfrau gilt ja bis heute als Paradebeispiel einer Schicksalstragödie. Napoleon hat einst zu Goethe gesagt, was will man heute mit dem Schicksal? Die Politik ist unser Schicksal. Aber im Österreich der Zensur, in Metternichs Schnüffel- und Polizeistaat, war die Politik in lähmender Weise zum Schicksal des sogenannten Biedermeiers geworden. Grillparzer ist ein lehrreicher Fall dieses Menschentyps, wenn er sich hochsensibel immer wieder in sein Inneres zurückzieht. Der Hauptheld seines Dramas, der Traum ein Leben, sagt am Ende Folgendes, ein bekanntes Zitat, eines nur ist Glück hienieden, eins, des Innern stiller Frieden und die schuldbefreite Brust. Und die Größe ist gefährlich und der Ruhm ein eitles Spiel. Was er bringt, sind nicht Geschatten, was er nimmt, es ist so viel. Bis zum Revolutionsjahr 48 vertritt Grillparzer in seinem Tagebuch den Standpunkt der Aufklärung und Demokratie. Aber bereits 1833 bekennt er, ich bin 42 Jahre alt und fühle mich als Greis. Als Direktor des Hofkammerarchivs spürte er erst recht seine Ohnmacht, in die politischen Dinge einzugreifen. Er hofft auf den Einfluss des geistig fortschrittlicheren Frankreichs. Denn Deutschland kann auf keine andere Art dazu kommen, er meint, zur politischen Freiheit des Bürgers kommen. Deutschland, wo die Kräftigen ohne Geist und die Geistigen ohne Kraft sind. Hier ist bereits etwas vorformuliert, was auf diesem Verdikt Libussas über die Deutschen enthalten ist. Die Kräftigen ohne Geist und die Geistigen ohne Kraft. Österreich gibt ja ohnehin keine lange Frist mehr bis zum Zerfall. Denn das Nationalitätenproblem wird ihm den Rest geben. Der Ungar hasst den Böhmen, dieser den Deutschen und der Italiener sie alle zusammen. Und doch sieht er melancholisch, dass der Zerfall der Donaumonarchie ihn kränken werde, wie er sich ausdrückt. Er wechselt seine Ansichten von einem Tag auf den anderen und pflegt den Wunschtraum, das deutsche Prinzip Österreichs, also meint Sprache, Kultur, wird es sich so stark zeigen, dass alle slawischen und magyarischen Bestrebungen dagegen wie Seifenblasen zerplatzen werden. In Wirklichkeit treibt ihn die Angst um das Standhalten der deutschen Kultur zu solchen Tagebuchsätzen, je näher das Schicksalsjahr 1848 rückt. Riesengroß fühlt er plötzlich die Gefahr eines europaweiten Nationalismus. Und so sucht der Metternich-Hasser wenigstens in seinen Dramen die Versöhnung mit jenem System, dessen unglücklicher Berater er war. Er versucht es in den Stücken König Ottokars Glück und Ende und ein treuer Diener seines Herrn. Aber gerade wegen des letzteren Stücks wird ihm von Freunden übertriebene Loyalität zum Regime vorgeworfen. Er erntet Spott und Hohn. Und der immer selbstkritische Mann erkennt, dass die Vorwürfe berechtigt sind. Ausgerechnet vom Lyriker Nikolaus Lenau, dem weinerlichen Weltschmerzler, muss er sich im Jahr 1840 sagen lassen, man kann kein politischer Kämpfer sein, ohne irgendjemand auf die Füße zu treten. Er widersprach mehrmals der Resignation Grillparzers und zieh ihn der Weichlichkeit. Lenau war in den letzten Jahren des Vormärz nämlich zu einem entschiedenen Kämpfer geworden, was wenige über Lenau wissen. Ihm gefiel von den Arbeiten Grillparzers einzig die Libussa. mit ihren eindeutigen politischen Bekenntnissen. Und damit sind wir jetzt endgültig bei Grillparzers Stück Libussa angelangt. Seit 1822 hat der Dichter am Libussa-Thema gearbeitet. Vollendet hat er das Drama akkurat im Jahr 1848. Und er schuf, wie gesagt, etwas grundlegend anderes als damals Brentano. Wenn er als wahrer Homo politicus einen ingenuin tschechischen Stoff wählte, um eine allgemeingültige Parabel über Politik und Staat zu schreiben, so konnte das natürlich als Huldigung an das tschechische Volk verstanden werden. Trotz der Beunruhigung, die ihm gerade der gärende Nationalismus dieses Volkes bereitete, wusste er doch, dass der Deutsch-Österreicher nicht umhin konnte, mehr Verständnis für die tschechische Eigenart, für Kultur und Geschichte der Tschechen aufzubringen. Und womöglich konnte sich der Deutsche ja an den gewonnenen Erkenntnissen selbst bespiegeln. Das war immerhin besser, als dem tschechischen Chauvinismus mit gleicher Münze heimzuzahlen, wie es andere ja auch taten. Grillparzer lässt die Königstochter Libussa schon zu Beginn mit Primislaus zufällig zusammentreffen. Als sie nämlich für ihren todkranken Vater Krokus Heilkräuter sucht, er rettet sie dabei aus einem gefährlichen Wasserstrudel und er verliebt sich sofort in sie. Da sie aber seinem Werben widersteht, bricht er sich unbemerkt aus ihrem Gürtel ein Kleinod mit dem Bild ihrer Mutter. Ein reliefartiges Kleinod mit Edelsteinen verziert. Durch die Begegnung kehrt die Herzogstochter allerdings zu spät zurück und der Vater ist inzwischen gestorben. Diese Motive von Raub und Versäumnis sollen wohl eine Metapher sein für Libussas Verlust jener gesellschaftlichen Unschuld, die die vorhergehende Epoche, die als vorgeschichtliche Epoche dargestellt wird, als menschlicher Naturzustand kennzeichnet. Erst mit Libussa beginnt also Geschichte. Sie selbst übernimmt die Führung des Volkes. Drei verschieden lange Epochen folgen demnach in unserem Drama aufeinander. Erstens die prähistorische Zeit des Krokus jenseits von Gut und Bös. Zweitens die Libussa-Zeit als Versinnbildlichung der matriarchalischen, mutterrechtlichen Zeit des Vertrauens, der Milde und der Demut, überhaupt des Gefühls. Einer Zeit also, die in vielen Sagen des goldenen Zeitalters auch sonst beschrieben wird, die historisch aber, nebenbei gesagt, nur in zweifelhaften, widersprüchlichen Spuren nachzuweisen ist. Drittens, auf diese Libussa-Zeit folgt die kommende patriarchalische Epoche, welche auch heute noch anhält, deren erster Repräsentant aber in unserem Stück Primislaus, der Prinzgemahl Libussas ist. Libussa selbst beschreibt und deutet diese kommende Zeit der Verrechtlichung und des Unrechts, der Gewalt und des Krieges. Sie prophezeit aber auch, diese eiserne Zeit gehe in ihrer letzten Phase in einen lichtvolleren, menschenfreundlicheren Zustand über. Quasi also in ein neues goldenes Zeitalter. Meine Damen und Herren, diese Grillparzersche Libussa, die Königin der goldenen Zeit Böhmens, gehört literarisch an die Seite der edelsten Frauengestalten der klassischen deutschen Literatur. Sie muss neben Minna von Barnhelm gestellt werden, neben Kleists Natalie, neben Goethes Iphigenie. Sie hat aber wegen ihrer Humanität und Weisheit auch einen Platz neben Nathan dem Weisen. Stolz und menschlich zugleich widersteht sie in der ersten Szene dem Werben ihres Lebensretters. Man wird an den Dialog Thoas Iphigenie erinnert. Der einfache, doch taktvolle und kluge Primislaus leiht Libussa sein weißes Ross zur Heimkehr und begleitet sie den halben Weg. Den vielgliedrigen, symbolträchtigen Gürtel, aus dem er das kostbarste Stück wie zum Pfand des Wiedersehens herausgelöst hat, hängt er ihr zum Abschied als Halskette um. Libussa kommt zu ihren besorgten Schwestern Tetka und Kascha. Die Schwestern schlagen vor, unter den drei Töchtern Krox die Nachfolgerin auszulosen. Als sie aber das kostbare Geschmeide an Libussas Kette vermissen, erschrecken sie gewaltig und sie wollen die Schwester schon von der Verlosung ausschließen. Libussa aber sagt, sie habe gar nicht die Absicht zu losen. Ich soll nicht losen und ich will es nicht. Wo sind die Männer aus der Tschechenrat? Den Vater will ich ehren durch die Tat. Mögt ihr das Los mit dumpfem Brüten fragen, ich will sein Amt und seine Krone tragen. Libussa sagt sich hier von der mythisch-magischen Vorzeit los und sie ist, wie sie weiß, zum Herrschen geboren. Und schon deutet sie an, in welchem Geist sie ihr Amt führen will. Dass sie immer noch das raue Bauernkleid trägt, das ihr Primislaus zum Wechseln gegeben hat, sagt sie. Dies Kleid, es reibt die Haut mit dichten Fäden und weckt die Wärme bis zur tiefsten Brust. Mit Menschen Menschsein dünkt von heut mir Lust. Des Mitgefühles Pulse fühl ich schlagen. Drum will ich dieser Menschen Krone tragen. Für Libussa ist dies zugleich die Absage an Feudalismus und Absolutismus. Von den Abgesandten ihres Volkes und den Schwestern eindrucksvoll bestätigt, wendet sie sich an sie. Ich bin ein Weib. Und ob ich es vermöchte, so widert mir die starre Härte doch. Wollt ihr nur mein als einer Frau gedenken, lenksam dem Zaum, so dass kein Stachel Not, will freudig ich die Ruhmesbahn euch lenken. Das heißt also, Libussa brächte sehr wohl die Härte eines Mannes auf. Ihre sanfte Weise zu regieren ist ihr freier Entschluss. Da wollen die Männer begeistert auf sie schwören. Doch in ihrem Reich der menschlichen Güte und Harmonie haben Schwüre keinen Platz. Und sagt sie, dies letzte Wort, sie meint das Wort Schwur, es sei von euch verbannt. In Zukunft herrscht nur eines hier im Land, das kindliche Vertrauen. Wie sich dann in den Volksszenen zeigt, wird Libussa mehrheitlich respektiert. Wie selbstverständlich setzt sie sich immer mit leichter Hand durch und sie wird bei gegebener Gelegenheit auch immer konkreter. So sind etwa ihr Blumen lieber und wertvoller als Gold. Leutselig hört sie sich die Sorgen der einfachen Leute an. Unmissverständlich setzt sie sich für die gleiche Würde von Mann und Frau ein. So spricht sie, pädagogisch geschickt, zu einem Bergmann. Ah, Brom ist der Name. Wie lebst du und wie lebt dein Weib? Seid ihr versöhnt und streitet ihr nicht mehr? Demnächst komme ich zu dir, mich des zu überzeugen. Nicht immer von Gehorsam spricht zu ihr. Sie wird dir umso williger gehorchen. Das heißt, wenn du im Recht, denn hast du Unrecht, so sehe ich nicht, warum sie weichen sollte. Ich blicke rings um mich und finde nirgends den Stempel der Missbildung, den Natur der offenen Stirn des Weibes aufgedrückt. Fühlt sich dein Knecht als Mensch dem Herrn ähnlich? Warum soll sich dein Weib denn minder fühlen? Kein Sklave sei im Haus und keine Sklavin, am wenigsten die Mutter deines Sohnes. Diese Gleichstellung der Geschlechter, ihr gleicher freier Status, ist ein Hauptpunkt in Libussas Regierungsprogramm. Davon war natürlich die österreichische Wirklichkeit zu Grillparzers Zeiten weit entfernt. Auch wahrscheinlich das übrige Europa. Die Vladiken, das ist der Hochadel zu Libussas Zeit, finden die ganze Weiberwirtschaft allmählich unerträglich. Sie sehen ihre Privilegien bedroht. Man redet den Kriegsfall herbei, wo man Männer an der Spitze brauche. Ein besonders Blasierter meint, ein Mann ganz oben hätte einfach mehr Schick. Einige sehen ihre Chance als Prinzgemahl und fordern die schöne Libussa auf, endlich einen Mann zu nehmen. Lange wehrt sie eine solche Zumutung ab. Schließlich geht sie scheinbar darauf ein. Sie nimmt ihre Halskette ab, legt sie auf ein Kissen und verkündet in rätselhaften Worten, wen sie sich, wenn überhaupt, zum Ehemann nähme. Wer mir die Kette teilt, allein sie teilt mit keinem dieser Erde, vielmehr sie teilt, auf dass sie ganz erst werde, hinzufügt was, indem man es verlor, das Kleinod teurer machte als zuvor. Er mag sich stellen zu Libussas Wahl, vielleicht wird er, doch nie ein anderer ihr Gemahl. Sie, meine Damen und Herren, ahnen bereits, dass der Erwählte nur Primislaus sein kann, denn er hat ja aus der Kette das edelsteinbesetzte Bildnis herausgenommen. Libussa hatte die dahinter steckende Absicht wohl begriffen. Er allein kann die Kette, dieses Symbol ehelicher Liebe, wieder ganz machen. Aber die anwesenden Vladiken stehen verdattert da und kommen sich fast verhöhnt vor. Schon wollen sie sich beschweren und pochen auf ihr angebliches Recht. Aber Libussa hält nicht viel vom positiven Recht. Anlässlich eines Grundstückstreits, wo zwei Bauern beide sich im Recht fühlen, sagt sie zu den erbosten Streithähnen. Von allen Worten, die die Sprache nennt, ist keines mir so verhasst als das vom Recht. Ist es dein Recht, wenn Frucht dein Acker trägt, wenn du nicht hinfällst, tot zu dieser Frist? Ist es dein Recht auf Leben und auf Atem? Ich sehe überall Gnade, Wohltat nur, in allem, was das All für alle füllt. Und diese Würmer sprechen mir von Recht, dass du dem Dürftgen hilfst, dem Bruder liebst, das ist dein Recht. vielmehr ist deine Pflicht. Und Recht ist nur der ausgeschmückte Name für alles Unrecht, das die Erde hegt. Man erinnert sich an das lateinische Sprichwort oder das Sprichwort der Römer, dass das höchste Recht oft das höchste Unrecht sei. Vergleicht euch, sonst ziehe ich das Streitgut ein und lasse Disteln säen drauf und Dornen mit einer Überschrift: Hier wohnt das Recht. Libussa meint, dass das gesetzte Recht immer im Widerspruch zum Naturrecht stehen müsse. Darum scheut sie sich auch nicht vor der letzten Konsequenz: Abschaffung des Privateigentums. Grillparzer, der selber zugab, für die heillos verfahrene Situation der Habsburger Gesellschaft auch keine Lösung zu wissen, flüchtet sich hier vermutlich in die Utopie der allgemeinen Menschenliebe. In ihr steht Gemeinsinn natürlich über dem Privatinteresse. Und zweifellos steht hier der konservative Dichter für kurze Zeit auch dem jungen Marx nahe, der ja auch vom deutschen Idealismus ausgegangen ist und an eine Urgemeinschaft, eine gute Urgemeinschaft der Menschen in der Anfangszeit glaubte. Die kurze Ära, in der Libussa nach dem Willen des Dichters ihre Politik der Menschenliebe, des harmonischen Miteinander und Füreinander Fühlens aufrechterhalten kann, versinnbildlicht auch ihren utopischen Charakter, wie auch die Bühnenvorschriften, die Herr Grillparzer macht, eine ideale, idyllische Landschaft vorschreiben. Das Volk ist, wie Libussa selbst sagt, noch nicht reif für eine solche wahrhaft menschliche Gesellschaft. Nun bin ich aus zeitlichen Gründen heute Abend außerstande, Ihnen den zum Teil komplizierten äußeren Handlungsverlauf des Dramas bis zum fünften Akt zu schildern. Aber das ist auch gar nicht nötig, denn Grillparzers Libussa will in erster Linie ein Ideendrama sein. Nur so viel. Zum Erstaunen des feudalen Hochadels fügt sich Libussa zwar plötzlich der Forderung, sich zu vermählen, aber keinen der Anwesenden erwählt sie. Sie entsendet vielmehr eine Abordnung mit dem ihnen schon bekannten weißen Ross auf einen von ihr bezeichneten Weg. Das Ross werde selbst vor einer Hütte stehen bleiben, wo der von ihr Erwählte vor einem umgestürzten Pflug, den er als Tisch benutzt, sitze. Ihn sollten sie zu Libussa bringen. Ich möchte hier einflechten, diejenigen unter Ihnen, die die Stadt Aussig kennengelernt haben und ihre Umgebung, werden wissen, dass in der Nähe von Aussig in dem Dorf Staditz ein Primislaus-Denkmal ist mit diesem umgestürzten Pflug, von dem Grafen Nostitz gestiftet. Also den Mann sollten sie dann zu Libussa bringen. Die Primislaus-Herrschaft ist, das fühlt Libussa, geschichtlich unvermeidlich. Leider unvermeidlich. Noch handelt es sich bei ihr mehr um Einsicht als um Zuneigung zu dem Erwählten. Schon bevor er eintrifft, sagt Libussa von ihm, er werde eisern sein wie sein Tisch. Die Luft wird er besteuern, die ihr atmet. Mit seinen Zoll belasten euer Brot. Er gibt euch Recht, das Recht zugleich und Unrecht. Und statt Vernunft gibt er euch ein Gesetz. Und wachsen wird's, wie alles mehrt die Zeit. Primislaus ist der Erstling des eisernen Zeitalters, das bis heute anhält. Das Naturrecht, die Integration des Menschen in die Natur, wird den Satzungen der Macht weichen müssen. Es wird nicht, wie bei Brentano, zu einer schwärmerischen Liebesheirat kommen. Die Heirat ist überhaupt noch nicht beschlossen. In geistigem Ringen werden sie sich erst zusammenraufen müssen. Mag bei ihm zwar die Liebe auch schon da sein, in Libussa wird so etwas wie Zuneigung erst wachsen müssen. Primislaus tritt vor Libussa. Die beiden sprechen im ganzen Drama hindurch sehr verschieden. Er spricht heroisch schön in den Kategorien von Macht und Selbstbehauptung. Sie spricht milde, gelassen, fühlend und ahnend, doch mitunter auch in bitterer Ironie. Und so sagt sie also zu Primislaus: Doch sind wir Weiber nur, armselge Weiber, indes sie, die Männer, streiten, zanken, Wein erhitzt, das wahre Übersehen in hastiger Torheit, und nur nach fernen Nebeln geizt ihr Blick. Sind aber Männer, Männer, Herrn des All, und einen Mann begehrt ja dieses Volk. Das Volk, nicht ich. Das Land, nicht seine Fürsten. Du giltst für klug, und Klugheit ist ja doch ein Notbehelf für Weisheit, wo sie fehlt. Nichts wäre übrigens fälscher, als Libussa für eine Emanze im heutigen Stil zu halten. Sie ist, wie man richtig gesehen hat, ja eine symbolische Figur. Nicht etwa der Kampf für die Frauen kennzeichnet sie, sondern ihr Einstehen für die göttliche Ordnung und ihr Misstrauen gegen die Folgerichtigkeit der mörderischen Logik des Mannes. Sie sieht voraus, wie Bereicherung und Eroberung der Sinn des sogenannten Fortschritts sein wird. Sie fürchtet, ganz wie Rousseau, die Entfremdung des Menschen vom Ganzen der Natur. Es handelt sich bei ihr um eine Kritik an der Aufklärung oder, wie der Germanist Füllebaum formuliert hat, um eine Aufklärung der Aufklärung. Worin sich die Welt Libussas von der Welt des Primislaus unterscheidet, wird wie in einem Brennspiegel sichtbar, als eine Dienerin ihn fragt: Was ist das Schwerste? Er antwortet: Gerechtigkeit. Aber die Elevin Libussas korrigiert ihn: Du irrst, mein rascher Freund, das Allerschwerste ist, den Feind zu lieben. Bei Libussa der kompromisslose Wille zur gelebten Liebe, bei Primislaus die geregelte Ordnung einer formierten Gesellschaft. Primislaus liebt und bewundert Libussa zutiefst, obwohl bei ihr die Gefühle zu ihm widerstreiten. Eine latente, halbbewusste Trauer lässt sie nicht froh werden. Primislaus dagegen behält bei aller Verehrung für Libussas Schönheit immer klaren Kopf. Zur Vlasta der männerfeindlichen Walküre bekennt er einmal: Es ist die Herrschaft ein gewaltig Ding. Der Mann geht auf in ihr mit seinem Wesen. Allein das Weib, es ist so hold gefügt, dass jede Zutat mindert ihren Wert. Und wie die Schönheit, noch so reich geschmückt, mit Purpur angetan und fremder Seide, durch jede Hülle, die du ihr entziehst, nur schöner wird und wirklicher, sie selbst, bis in dem letzten Weisen, in dem letzten Weiß der Traulichkeit, erbebend im Bewusstsein eigener Schätze, sie feiert ihren siegendsten Triumph. So ist das Weib, der Schönheit holde Tochter, ein Mittelding von Macht und Schutzbedürfnis, das Höchste, was sie sein kann, nur als Weib, in ihrer Schwäche siegender Gewalt. So viel Beredsamkeit, so viel Ausleuchtung der weiblichen Psyche wird schließlich, das ahnt man, auch eine Libussa entwaffnen. Aber zunächst sieht sie ihre Lage hoffnungslos. Zurück zur Welt der unbedingten Brüderlichkeit kann sie nicht mehr. Die ist im allgemeinen Streit unwirklich geworden, untergegangen. Das Prinzip des Primislaus, nämlich ein ehernes Recht durchzusetzen, hält sie in letzter Konsequenz für eine Katastrophe. Und die reaktionären Schwestern lassen sie auch nicht mehr in ihre Burg. Und doch hatte sie ja den Primislaus holen lassen, weil sie ihre Jungfrauenherrschaft der Humanität mit dem männlichen Element des praktischen Durchsetzungsvermögens glaubte, zu einer neuen Wirkungseinheit verschmelzen zu können. Primislaus ist ja auch der selbstbewusste Typ des erstarkenden Bürgertums, welchem Libussa den Vorzug vor dem atavistischen Adel gibt. Die Frage ist, wie lassen sich die konkrete Menschenliebe und die abstrakte Rechtsgleichheit vereinen? Das Ringen der beiden zieht sich über den dritten und vierten Akt hin. Zunächst will sie ihn einfach zum Gehorsam zwingen, was ihn jedoch auch verhärtet. Missverständnisse, Stolz und Eitelkeit folgen. Schließlich wird sie, die Milde, selbst sogar autoritär und arrogant, wenn sie ihren höheren Standort der Humanität vertritt. Man sieht daraus übrigens wieder, was Grillparzer, einer seiner stärksten Züge für einen Kenner der menschlichen Seele, war. Wir erleben das ja heute auch, dass es tatsächlich sowas gibt wie eine Arroganz der Menschenrechtler und Humanitätsverfechter. Dabei möchte sich ja Primislaus gerne der Menschlichkeit der geliebten Frau unterordnen. Und sie kann nicht umhin, des Öfteren seine Klugheit anzuerkennen. Erst aber, als er ihr klar zu machen versteht, dass das, was sie ihm als Starrsinn vorwirft, in Wahrheit Beharrlichkeit sei, und dass diese Beharrlichkeit vielleicht der einzige Vorzug sei, den der Mann vor der Frau habe, beginnt sich Libussa ihm unterzuordnen. Im Gegenzug ordnet sich auch Primislaus der Frau unter, allerdings nicht der Fürstin, sondern dem Weib. Sie übergibt ihm symbolisch ihren wieder zusammengefügten Gürtel und zu den Dienerinnen sagt sie: Er ist mein Gemahl, dient ihm wie mir, wenn nicht noch mehr als mir. Denn ich dien ihm selbst als meinem Herrn. Ich neige mich, folgt eurer Fürstin Beispiel. Diese Worte sind die im Stück angedeutete Hochzeit, also ganz anders als Brentano, wo die Hochzeitsfeierlichkeiten mit Tanz und vielfacher Lyrik also sehr ausführlich sich hindehnen. Und so beginnt der fünfte, der entscheidende Akt. Libussa schickt sich in die Rolle der liebenden Gattin, was sie nun als vorrangigen Auftrag der Natur anerkennt. Sie hat in einem schmerzlichen Prozess gelernt, das anbrechende eiserne Zeitalter als schicksalhaft und unvermeidbar zu akzeptieren. Das verliebte Fürstenpaar zieht vergnügt durch Böhmens waldige Landschaft und wohnt eine Zeit lang in einer Hütte nahe der Moldau. Im Adel war wegen der unstandesgemäßen Heirat Murren aufgekommen. Libussa rechtfertigt sich auf den Vorwurf, meist gelte jetzt ja doch nur der Wille des Gatten. Es ist so, ja. Doch weißt du auch warum? Er hat fast immer recht. Soweit also hat sie sich geändert. Sie ist nun ganz hingegebenes Weib. Es ist so schön für andere zu leben. Lebt er für sie, gemeint sind die Untertanen. Warum nicht ich für ihn? Entgegen der Sagenüberlieferung teilt nun Primislaus nach einer durchgeführten Exkursion mit Männern seiner Frau einen fertigen Willensentschluss mit. Weißt du denn auch, wir bauen eine Stadt? Wenn du's genehmigst nämlich und es billigst. Aber die noch ganz in der Kategorie der Mensch in der Natur denkende Frau erwidert, sag mir vorerst, was nennst du eine Stadt? Und die Definition, die nun Primislaus gibt, betont das Umschließen eines Ortes mit Mauern und den Zusammenschluss seiner Bewohner zu einem Leib. Und da fühlt sich Libussa wieder alarmiert. Und mit einem Mal wird sie wieder ganz die Alte. Und fürchtest du denn nicht, dass deine Mauern den Menschen trennen vom lebendigen Anhauch der sprossenden Natur, ihn minder fühlend und minder einig machen mit dem Geistesall? Libussa fürchtet instinktiv, das Naturrecht wird in der Stadt nun ganz entwurzelt sein. Und Primislaus bestätigt das indirekt. Der Bau dieser Stadt wird ein neues Denken einleiten. Vorwärts schreiten, denken, schaffen, wirken. Gewinnt nach innen Raum, wenn eng der äußere. Das heißt doch, Fortschritt ist ab sofort das Schicksal, wenn die Eingeengten überleben wollen. Expansion des Denkbaren. Die Stadt ist ein Vertrag zur Vertausendfachung des gegenseitigen Nutzens. Erst als der Gatte die Stadt, die ja eigentlich auch für den Begriff Staat stehen könnte, mit einer Ehe vergleicht, da leuchten Libussas Augen wieder auf und nolens volens willigt sie ein. Wohl, ich verstehe das, mein Primislaus, und also bau nur immer deine Stadt. Ihre Idee war sie nicht. Interessant ist die geopolitische Begründung von Primislaus für den Bau der Stadt Prag. Er schildert den Verlauf der Moldau als Nebenfluss der Elbe. Als solche sei sie die hauptsächliche Handelsader, die durchs Grenzgebirge hindurch das Tschechenland mit Deutschland verbindet. Es kommt ihm also auf die Mehrung der Güter durch den Handel an und auf die den materiellen Fortschritt anreizende Konkurrenz mit dem großen Nachbarn. Aber genau an diesem Punkt liegt nun leider auch das gefährliche Risiko des konservativ-bürgerlichen Denkens, das Grillparzer bereits ohne die Beschäftigung mit der Libussa bei der Betrachtung seiner österreichischen Gegenwart vor 1848 mehrmals in politischen Epigrammen behandelt hat. Primislaus täuscht sich nicht darüber. An unseren Grenzen wohnen andere Völker, sagt er. Die streben vor und mehren ihre Macht. Das viel und wenig liegt in der Vergleichung und in der Truhe, der Schatztruhe, mindert sich der Schatz. Wer 100 hat und sich damit begnügt, Er hat's nicht mehr, zählt jeder Nachbar tausend. Das ist das Verteufelte an der Sache. Nicht um die Gefahr eines Handelskrieges geht es hier vorrangig, sondern um die bedrohliche Tatsache, dass in der kommenden Zeit der Marktwirtschaft, des Kapitalismus, wie die Gegner sagen werden, Missgunst, Neid und dauernde Unzufriedenheit zu Motoren des Fortschritts werden müssen. Alles Erworbene ist relativ, wenn der Nachbar reicher und mächtiger wird. Das gilt schon innenpolitisch. Wie beunruhigend wird das erst im Zeitalter des Nationalismus sein, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Grillparzer sah mit Grauen voraus, dass auch und gerade das konservativ-liberale Denken, dem er nahe stand, kein Allheilmittel gegen das Losbrechen zerstörerischer Kräfte ist. In diese Zeit des Vormärz gehört ja auch das viel zitierte Grillparzer Wort: Der Weg Europas gehe von der Humanität über die Nationalität zur Bestialität. So gesehen hat auch die Wahl des Namens für die neue Stadt bei sensibler Betrachtung einen zweideutigen Bezug. Brach soll die aus den Moldauwäldern geschlagene Stadt heißen, zu Deutsch die Schwelle. Als die anrückenden Arbeiter nämlich einen Mann beobachten, der eine von ihm gefällte Eiche zu einer Türschwelle bearbeitete, sei ihnen das wie ein himmlisches Zeichen erschienen. Und dann rufen sie aus, und Praga soll sie heißen, als die Schwelle, der Eingang zu des Landes Glück und Ruhm. Was aber dann, wenn der Name auf ein unaufhörliches Fortschreiten von einem Neuen zu einem anderen Neuen hinweist, also vielleicht auch aus dem Glück in das Unglück? Dalibussa als Tochter einer Nymphe priesterlichen und prophetischen Rang hat, wünscht sich der Regent nun von ihr an einem eben errichteten Altar den Segen der Götter für die neue Stadt zu erwirken. Zögernd, trotz ausgesprochener und unausgesprochener Vorbehalte, tut sie das schließlich. Die Sorge für das Volk ist meine Pflicht. Da schweigen billig kindische Bedenken. Und sie begründet weiter: Ich will nicht nutzlos sein im Kreis der Dinge. Kann ich nicht wirken in der Zeit, so will ich segnen. Doch die Zeichen sind bös. Der Opferrauch will nicht emporsteigen. Und Libussa fühlt sich von einer Krankheit gezeichnet, schwach. Trotzdem erhebt sie schließlich ihre Stimme. In einem gewaltigen, dreiteiligen Monolog, der das Ende des Dramas bezeichnet und selbst mit ihrem Tod, mit Libussas Tod endet, gibt sie ihrem Volk gewaltige Deutungen. Und diese Verse gehören zum Schönsten, was Grillparzer in seinen dramatischen Dichtungen je geschrieben hat. Ähnlich dem sterbenden Schwan, der vor seinem Ende seinen schwermütig schönen Gesang hören lässt, tut sie sich jetzt keinen Zwang mehr an. Die Distanz zum Werk ihres Gatten und Volkes, die sie vorher liebend überdeckt hatte, spricht sie jetzt klar aus. Sie spricht zum Volk: Gehütet habe ich euch dem Hirten gleich, der seine Lämmer treibt auf frische Weide. Ihr aber wollt nicht mehr gehütet sein, wollt selbst euch hüten, Hirt zugleich und Herde. Das kindliche, vertrauensvolle Miteinander eines naturhaften Lebens der Güte und der ungeschmälerten Würde der Persönlichkeit ist abgelöst vom Gebilde der Stadt, des Staates, der alles Einzelne in sich verschlingt, wie sie sich Libussa ausdrückt. Nur als Teil eines Ganzen kann fortan jeder Mensch gelten, und das ist ja schon der Anfang seiner Entfremdung. Ihr habt gegessen von dem Wissensbaum, fährt sie fort, in Anlehnung an die Erzählung in der Genesis. Die holden Bande der Natur werden abgelöst durch künstliche, abstrakte Satzungen, durch den vielgliedrigen Moloch des gesetzten Rechts, das sich im Einzelfall oft als das höchste Unrecht erweist. Menschliches Empfinden wird dann zur bloßen Vokabel. Und um des Wortes willen wirst du hassen, verfolgen, töten. Blut umgibt mich, Blut, durch dich vergossen, Fremdes und von Fremden deines. Man wird an des Philosophen Hobbes Bellum omnium contra omnes, Krieg aller gegen alle, erinnert. Die Liebe zum Nächsten wird zur unpersönlichen Liebe zum Staat, als ob es sowas überhaupt gäbe, zum All, ein bloßer Vorwand. Denn der eigene Nutzen wird dir zum Altar und Eigenliebe deines Wesens Ausdruck. Und am schlimmsten wird es, wenn der Trug, die Hinterlist, das Schwert ersetzt. Und Freiheit wird sich nennen, die Gemeinheit, als Gleichheit brüsten sich der dunkle Neid. Freiheit und Gleichheit, hier denkt man gleich an die Französische Revolution, aber Grillparzer denkt hier sicher auch an die Parolen und Schlagworte des Vormärz und des Jahres 1848. Libussa droht auf ihrem Felsenstuhl kraftlos zusammenzubrechen. Primislaus ist erschüttert und bietet seiner Frau den Verzicht auf sein ganzes Vorhaben an. Aber sie will fortfahren und hat nun auch einige Lichtpunkte anzubieten. Baut eure Stadt, denn sie wird blühen und grünen, wie eine Fahne einigen das Volk. Und tüchtig wird das Volk sein, treu und bieder, geduldig harrend, bis die Zeit an ihm. Geduldig harrend, bis die Zeit an ihm. Die Vorstellung, dass am Ende es eine Blütezeit des Slaventums geben wird. Fast alle Länder, so spricht sie weiter, werden ihre Akmä, ihre Glanzzeit haben. Die Italiener, die Spanier, die Franzosen und die Engländer. Und dann, man höre und staune, auch die Deutschen. Aber wie sibyllinisch mehrdeutig klingen ihre Worte. Ja, selbst die Menschen jenseits eurer Berge, das blau geaugte Volk voll roher Kraft, das nur im Fortschritt kaum bewahrt die Stärke, blind, wenn es handelt, tatlos, wenn es denkt. Auch sie bestrahlt der Welten Sonne Schimmer und Erbe aller Frühern glänzt ihr Stern. Ich weiß nicht, ob Sie das hier so weit lesen können, was zu klein wahrscheinlich für die weiterhin Sitzenden. Also ich möchte, man könnte natürlich hier jetzt stundenlang darüber reden, das würde einen in ungeahnte Weiten führen. Aber ich will nur Folgendes sagen. Im Sprachgebrauch Grillparzers bedeutet der Begriff rohe Kraft immer eine richtungslose Kraft. Eine politische Kraft zwar, die aber nicht ihre Richtung gefunden hat. Dann heißt es, im Fortschritt kaum bewahrt die Stärke. Man kann das, glaube ich, schon beobachten, vielleicht bei anderen Völkern auch, nicht nur beim Deutschen, dass wenn es dem Volk gut geht, dass es dann erschlafft und Wohlstand und Glück aufs Spiel setzt. nun blind, wenn es handelt, tatlos, wenn es denkt. Das erinnert jetzt an das Wort, das ich vorher schon aus dem Tagebuch zitiert habe, wo er sagt, die Kräftigen seien in Deutschland ohne Geist und die Geistigen seien ohne Kraft. Natürlich geht er von seinem Metternich, von der Metternich-Gesellschaft aus, und da stimmt das ja auch tatsächlich. Denn der Staat hatte ja der gesamten Literatur den Kampf angesagt. Auch sie bestrahlt der Welten Sonne Schimmer. Also Deutschland kommt auch dran, bekommt auch seine Blütezeit. Man hat ja im Jahre 1848 allgemein schon von der kommenden Einheit Deutschlands gesprochen. Nur wusste man noch nicht, in welcher Gestalt sie kommen werde. Und Erbe aller Frühern glänzt ihr Stern. Also Sie kennen den Begriff der verspäteten Nation, den man für Deutschland geprägt hat. Ich möchte nun hauptsächlich die vierte Zeile unterstreichen, welche ja im Klartext besagt, dass in Deutschland Macht und Geist nicht zusammenkommen können. Ähnliches hat auch Hölderlin den Deutschen vorgeworfen. Ich könnte Ihnen das vorwerfen. Seine Vorwürfe sind noch viel grässlicher als die von Grillparzer. Wenn Sie mir mal erlauben, meine eigene Meinung zu sagen, wenn ich die Gegenwart betrachte, dann meine ich, in Deutschland gäbe es so viel verlogenen Idealismus wie in keinem anderen Land. Libussa also beendet ihre prophetische Schilderung des eisernen Zeitalters mit einer Vision, die bereits im Libussa-Mythos angeklungen hatte, der Vision vom künftigen Aufstieg der Slawen. Dann kommt's an euch und eure Brüder. Der letzte Aufschwung ist der matten Welt. Die lang gedient, sie werden endlich herrschen, zwar weit und breit, allein nicht hoch und tief. Ist auch wieder etwas mysteriös. Grillparzer war vermutlich von dem in seiner Zeit aufkommenden Panslawismus sowie der hohen Geburtenrate bei den meisten Slawenvölkern beeindruckt. Bemerkenswert bleibt trotzdem die Einschränkung nicht hoch und nicht tief. Das kann doch eigentlich nur heißen, ohne dass diese Blütezeit eine glanzvolle Höhe erreicht, ohne besonderes kulturelles Gewicht wird diese Machtentfaltung sein. Hier wird sich auch widerspiegeln, wie Grillparzer über die Slawen gedacht hat. Libussas Schwestern sind offenbar keineswegs zufrieden und protestieren gegen die geweissagte Zukunft. Da hebt die einsam auf der Felsenkuppe sitzende Libussa nochmals an zu reden und beschließt ihren Monolog mit der Vision eines neuen goldenen Zeitalters, der einst nach dem Ende des Eisernen. Denn den Glauben an das Gute im Menschen hat Libussa noch nicht verloren und zeigt sich hier als eine Schülerin Rousseaus. Der Mensch ist gut, er hat nur viel zu schaffen. Und wie er einzeln dies und das besorgt, entgeht ihm der Zusammenhang des Ganzen. Diese Apologie des Menschen, des guten Menschen, welche ja auch an Brechts bekanntes Drama erinnert, korrigiert also zu guter Letzt Libussas und Grillparzers Pessimismus. Allerdings, diese Korrektur wird erst in irgendeiner nebelhaften Zukunft möglich sein. Der Mensch wird eines Tages die große Leere in seinem Innern schmerzlich spüren. Dann vernimmt er neu die Stimmen seiner Brust. Wörtlich, die Liebe, die nicht das Bedürfnis liebt, die selbst Bedürfnis ist. Holdselige Liebe, also ein Zeitalter der Liebe. Dann kommt die Zeit der Seher wieder und Begabten. Das Wissen und der Nutzen scheiden sich und nehmen das Gefühl zu sich als Drittes, als Korrektiv des Wissens. Die Götter wohnen wieder in der Brust und Demut heißt ihr Oberer und Einer. Bis dahin möchte ich leben, gute Schwestern, Jahrhunderte verschlafen bis dahin. Mit der Zeile und Demut heißt ihr Oberer und Einer, wozu Gott natürlich zu ergänzen ist, hat sich Grillparzer, das wissen wir, besonders abgeplagt, denn eigentlich wollte er statt des Wortes Demut Menschlichkeit oder so etwas Ähnliches einsetzen. Die säkularisierte Tugend der Demut als oberster aller Werte tendiert demnach in Richtung Einsicht in unser menschliches Maß. Meine Damen und Herren, Verzweiflung und unbeugsame Hoffnung zugleich ist also die Botschaft dieses Grillparzer-Dramas. Für den politischen Denker Grillparzer standen die Ideale der Französischen Revolution und der Fortbestand Österreichs, das er doch liebte, in Widerspruch zueinander. Das Freiheitsprinzip des Dichters war im Vielvölkerstaat, wie ihm schien, nicht zu verwirklichen. Die Einigung Deutschlands als freiheitliche Föderation war vom militaristischen Zentralstaat Preußen bedroht. Auch die Hoffnungen, die Grillparzer in die bürgerliche Revolution von 1848 gesetzt hatte, sah er von radikalen Jakobinern zu Schanden gemacht. Nicht zuletzt fürchtete er für die Geltung deutscher Kultur in Böhmen, in Ungarn und anderswo. Eine heillose Welt, die ihn umgab. Es bleibt für ihn letztlich der Glaube an das Gute im Menschen. Dieses Gute aber wird seine Chance erst in einer fernen Utopie bekommen. Und gewiss nicht um Frauen- oder Männerherrschaft geht es in dieser Utopie. Der Kampf der Geschlechter ist nur das äußere, aus der Mythologie entnommene metaphorische Bild. Es geht um die Ablösung der Machtpolitik durch reine Menschlichkeit. Und nur durch Bilder kann das angedeutet werden, wozu die Zeit heute, auch übrigens heute noch, nicht reif ist. Ich bin am Schluss angelangt. Es ist nicht Aufgabe der Poeten, Probleme zu lösen, die die Politiker nicht lösen konnten. Aufgabe der Dichter ist es, in den Grund der Dinge zu blicken, unserem Denken Anstöße und Richtungen zu geben und das, was anderen unsagbar ist, durch Poesie sagbar zu machen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.